Zu diesem Anlass sind wir alle heute hergekommen, um unseren Herrn zu erheben, um ihm die Ehre, die nötige Ehre, die wirkliche Ehre, die Ehre, die ihm gebührt, die Ehre, die er eigentlich von uns verlangt, die Ehre, die wir ihm nicht verweigern können, zu geben. Dieser Herr ist unser Retter, unser Schöpfer. Dieser Herr ist unser Vater, wenn wir ihm unser Leben anvertraut haben. Und dieser Herr möchte, dass dein Leben, dass mein Leben in Ordnung ist vor ihm. Dass wir Heilige sind, die vor ihm leben in Heiligkeit. In Bezug dazu, auch zu diesem Gottesdienst, hat der Herr uns heute ein Wort gegeben. Ein Wort, das er schon längst gesprochen hat. Aber das heute noch genauso zu uns spricht. Ich lese uns einen Satz. Ich lese uns einen Satz aus dem Hebräerbrief. Hebräerbrief Kapitel 12. Der Satz fängt an im 14. Vers bis zum 24. Ich sage es nicht umsonst, ein Satz. Ich möchte, dass wir das alle ganz klar und deutlich sehen. Es ist ein Satz, weil alles zusammenhängend ist in diesem Text. Sicherlich werden wir auch Bibelübersetzungen haben, wo dieser Satz getrennt ist, wo das zu unserem besseren Verständnis aufgeteilt worden ist. Aber so wie ich das gehört habe und gelesen habe im Originaltext, ist es ein Satz. Ich lese noch aus Hebräer Kapitel 12 von Vers 14 bis 24. Trachtet eifrig nach dem Frieden mit jedermann und nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und gebt Acht darauf, dass niemand hinter der Gnade Gottes zurückbleibe oder die Gnade versäume. Dass keine Wurzel voll Bitterkeit oder kein giftiger Wurzelspross aufwachse und Unheil anrichte. Und gar viele durch sie befleckt oder vergiftet werden. Dass niemand ein ehebrecherischer, von Gott abtrünniger oder verworfener Mensch sei wie Esau, der für eine einzige Mahlzeit sein Erstgeburtsrecht verkauft hat. Ihr wisst ja, dass er auch später, als er den Segen zum Erbe erlangen wollte, abgewiesen wurde. Denn er fand keinen Raum oder keine Möglichkeit zu einer Gesinnungsumkehr, obgleich er sie unter Tränen suchte. Denn ihr seid nicht zu einem mit Händen greifbaren und im Feuer lodernden Berge herangetreten, nicht zu Wolkendunkel, Finsternis und Gewittersturm, nicht zu Posaunenschall und Donnerworten, bei denen die Zuhörer die Bitte aussprachen, es möchte nicht weiter zu ihnen geredet werden. Sie konnten nämlich die Verordnung nicht ertragen, die an sie erging. Selbst ein Tier, das den Berg berührt, soll gesteinigt werden. Ja, so furchtbar war die Erscheinung, dass sogar Mose erklärte, 5. Mose 9, Vers 19, ich bin voller Furcht und Zittern. Nein, ihr seid zu dem Berge Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, herangetreten und zu vielen Tausenden von Engeln, zu einer Festversammlung und zur Gemeinde der im Himmel aufgeschriebenen Erstgeborenen und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes und zum Blute der Besprengung, das Besseres oder wirksamer redet als Abel. Es sind Worte, die sehr voll sind, voll Inhalts. Es ist ein Wort, das zuallererst mich ganz stark angesprochen hat. Geschwister, wir werden in diesem Text oder auch einige Verse davor, werden wir angehalten, etwas zu tun. Und ich denke, wir hören auch oft gerne solche Worte, wo wir wirklich einfach angewiesen werden, irgendetwas zu machen, irgendetwas zu tun. Aber ich bin so froh, dass dieser Satz anders endet. Ich bin so froh, dass am Ende eine Beschreibung der Herrlichkeit steht. Da steht etwas, nicht etwas, was wir tun sollen, sondern da steht eine Beschreibung dessen, wo wir hingekommen sind, was wir erlangt haben, was uns erwartet. Und das macht diesen Text so sehr wertvoll. Wir werden hier angehalten, für unsere Mitchristen, für jemanden, der mit uns zusammen ist, ein Seelsorger zu sein. Jemand zu sein, der auf den anderen aufpasst. Nun, ich denke, das ist uns nicht immer angenehm. Und je nachdem, in welcher Lage wir sind und je nachdem, welche Position wir innen haben oder je nachdem, wie es uns zumute ist, gerade innerlich, wird es da uns das nicht immer passend sein. Aber ich bin so froh, Geschwister, dass wir in einer Gemeinde sind und ich erlebe das oft, dass Menschen an mir selbst zu Seelsorgern werden. Dass Menschen nicht unbedingt, dass ich zu ihnen gehen muss und ihnen klagen muss, wie es mir geht und dass sie mir zurechthelfen, sondern in kleinen Winken, in einem Händedruck, in einem kleinen Lächeln merke ich, ich bin nicht übersehen worden. Merke ich die Liebe, die unter uns ist. Ich hoffe, dass keiner von uns das Gegenteil davon sagen kann. Wir sind eine Gemeinschaft und es ist nicht umsonst gesagt, dass wir eine Familie sind, die einen Vater hat. Gott, der uns angenommen hat. Und in diesem Lichte möchte ich heute über diesen Text sprechen. Nicht, dass wir sofort wieder unsere Pflichten darin sehen. Nicht, dass wir sofort unsere Fehler darin sehen. Sondern unsere Möglichkeiten. Unsere Chancen. Gott noch besser zu gefallen. Eine Möglichkeit oder ein Hinweis darauf, wo die Gefahr lauern kann. Wir haben hier gelesen im Vers 15. Und da sagt der Schreiber, ich lese von Vers 14, trachtet eifrig nach dem Frieden mit jedermann und nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und jetzt der Vers 15. Und gebt Acht darauf, dass niemand hinter der Gnade Gottes zurückbleibe. Oder die Gnade versäume. Dass keine Wurzel voll Bitterkeit, kein giftiger Wurzelschuss aufwachse und Unheil anrichte und gar viele durch sie befleckt werden. Hier werden uns drei Gefahren geschildert. Und zwar wird die bittere Wurzel wieder erwähnt, von der wir schon heute morgens kurz gehört haben. Was ist eine bittere Wurzel? Um das besser zu verstehen, könnten wir in 5. Mose, Kapitel 29, Verse 17 und 18 lesen. Ich werde diese Verse lesen. 5. Mose 29, Verse 17 und 18. Und Gott spricht zu seinem Volk, dass nun ja kein Mann oder Weib, kein Geschlecht oder Stamm sich unter euch befinde, dessen Herz sich heute vom Herrn, unserem Gott, abwendet, dass er hingeht, den Göttern jener Völker zu dienen, dass ich unter euch nur ja keine Wurzel finde, die Schierling oder Wermut als Frucht hervorbringt. Was ist eine Wurzel? Was ist eine bittere Wurzel? Ich denke, das hat schon so mancher in seinem Leben erlebt. Ich denke, wir wissen, was es heißt, irgendwo Unkraut auszujäten, aber die Wurzel nicht herauszukriegen. Und ich befürchte, dass unser Rasen im Frühjahr oder im Spätfrühjahr wieder voll gelber Blumen sein wird, weil ich die Wurzeln nicht herauskriegen kann. Was ist eine Wurzel? Eine Wurzel ist etwas, ein Gedanke, der sich bei mir einnistet, der nicht nur eine Wurzel ist für etwas Gutes, sondern hier wird eine bittere Wurzel erwähnt. Eine Wurzel, die nicht zu sehen ist von oben. Da kann wunderbar schönes grünes Gras wachsen drüber. Aber irgendwann mal kommt das zum Vorschein. das, was da unten drin ist. Und der Schreiber sagt hier, passt auf, dass bei euch keine Wurzel entsteht. Passt auf. Erstens, pass auf, dass sie nicht entsteht. Zweitens, wenn sie entstanden ist, seht zu, dass sie entfernt wird. Und achte darauf, so eine bittere Wurzel zerstört eine Menge. Wir haben gelesen, dass diese bittere Wurzel, diese giftige Wurzel, dass sie Unheil anrichtet, dass sie zur Entzweiung bringt, dass sie etwas ist, was zu einem großen Baum werden kann. Gedanken, die sich in uns einnisten und wenn sie gepflegt werden, wenn sie gehegt werden von uns, können irgendwann mal in unserem Leben zu einer Linie werden. Und wir können oft nicht anders, als so nach dieser Art, nach dieser Linie zu leben. Und wir wundern uns oft, wie kam es überhaupt dazu, dass ich so lebe? Wie kam das überhaupt dazu, dass ich diese Idee habe und dass ich mit einem Mal anders denke, als Gott es von mir haben will? Dann gehen wir am besten dahin, wo die Wurzel ist und überlegen uns, wie kam es dazu, dass ich diese Wurzel in mir entwickeln konnte. Ich werde jetzt nicht verschiedene negative Gedanken erwähnen. Ich denke, von denen haben wir genug, da brauchen wir gar nicht darauf hingewiesen werden. Aber wir wissen, dass es gefährlich ist. Und der Schreiber sagt, damit wir nicht aus der Gnade Gottes kommen. Gott hat viel Gnade und Gott ist gnädig und wir können gar nicht beschreiben, wie viel Gnade Gott hat. Nur damit wir selbst nicht aus dieser Gnade gehen. Deswegen erwähnt der Schreiber dieses, dass keine bittere Wurzel in uns entstehen möchte. Weiter erwähnt er noch eine Gefahr und er sagt, dass kein Unzüchtiger unter euch sei. Und er erwähnt den Esau. Und wenn wir die Geschichte kennen von dem Esau, so kann ich mich nicht erinnern, dass er irgendein Unzüchtiger war. Was war das Problem des Esau? Nun, wie lesen wir, er hat sich einige Frauen genommen aus den Völkern, die da ringsherum wohnten, und damit gefiel er nicht seinen Eltern. Und als er es gemerkt hatte, dass den Eltern das nicht gefällt, dann nahm er sich noch eine Frau aus seinem Volke. Dieser Esau hatte ein Problem. Und zwar hatte er in sich etwas, das Gott nicht gefallen hat. Diese Unzucht. Ich denke, hier wird die geistliche Unzucht gemeint. Einfach, dass der Gedanke der Rebellion, der Gedanke des Nichtgehorchens Gott gegenüber. Oder jemand hat das mal so genannt, dass wir jemand mehr lieben als Gott. Genauso wie es dann im praktischen Leben ist, dass Menschen ihre erste Liebe verlassen und zu jemand anderen gehen. So ist es im geistlichen Leben, dass jemand etwas mehr lieb hat als Jesus. Und Gott sagt zu seinem Volk, in Jeremia 3 lesen wir diese Worte. Er sagt, wie ist es bei euch, wenn jemand seine Frau verlässt und sie wird jemand anderes Frau. Und wenn derjenige diese Frau auch entlässt, darf der erste Mann sie nicht wieder annehmen. Aber ich, sagt Gott, ich bin anders. Und dann ruft er das Volk zu sich und sagt, komm zu mir. So ist Gott. So handelt Gott an uns. Er möchte, dass ein jeder, auch wenn er in diese Gefahr gekommen ist, in die Gefahr der geistlichen Unzucht, in die Gefahr dessen, dass man etwas lieb hat, das mich einfach Gott verlassen lässt, dass ich nicht mehr an ihn denke, dass diese Sünde mich so gefangen nimmt, dass ich mich von ihm abwende. So sagt Gott, denken wir nochmal daran, Jeremia, Kapitel 3,
So sagt Gott, kehr zu mir um, ich nehme dich wieder auf. Nun sind ja das Anleitungen zu Seelsorge. Wie soll ich meinen Bruder, wie soll ich meine Schwester begegnen? Wie soll ich an ihm handeln, damit dieser Bruder, diese Schwester nicht in diese Gefahr kommt? Das ist eine Anleitung zur Seelsorge. Wie beugen wir dieses vor? Ich denke, das geht nur über Seelsorge, indem wir jemand hinweisen darauf, indem wir diesem Menschen nachgehen, indem wir Zeit haben für so einen Menschen, indem wir ihn lieb haben. Eine dritte Gefahr, die hier erwähnt wird, das ist die Gefahr der Profanität. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, was das heißt. Das heißt, wenn man etwas Heiliges für unheilig hält. Und das hat der Esau getan. Und ich denke, die Kinder kennen diese Geschichte auch von dem Jakob und von dem Esau. Dem Jakob wurde es versprochen, dass er eigentlich der Nachfolger sein wird oder der den Segen Gottes, den ersten Segen bekommt. Und der Esau war eben der Erstgeborene. So, und nun kommt der Esau nach Hause und ist müde und ist hungrig. Was macht der Jakob? Man sagt oft, er überlistete ihn, aber ich sehe da keine List drin. Ich weiß nicht, was da an List ist bei. Er hat die Situation einfach ausgenutzt und sagt, verkauf mir deinen Erstgeburtssegen und du kannst diese Suppe haben. Wenn wir im Alten Testament nachlesen, so lesen wir davon, dass er für ein Essen seine Erstgeburt verkauft. Wenn wir hier diesen Text lesen, so steht das noch viel deutlicher geschrieben. Er hat für ein einziges Essen seine Erstgeburt verkauft. Er hat gesagt, meine Erstgeburt ist genauso viel wert als diese eine Suppe und gab das einfach weg. Und das, sagt der Schreiber, ist die Gefahr für uns, um aus der Gnade Gottes zu fallen. Wenn wir etwas Heiliges, etwas, was wirklich Wert hat vor Gott, weggeben. Für eine Suppe. Es ist nun mal so in unserem Leben, dass Dinge vor Gott wichtiger sind, einige Dinge wichtiger sind als andere Dinge. Und wir finden, dass das auch ganz klar in der Bibel geschrieben, welche Dinge wichtiger sind für Gott und welche nicht. Wie wichtig ist dir deine Beziehung zu Gott? Passiert es dir manchmal, dass du davon vergisst und einfach den ganzen Tag nicht daran denkst? Mir ist es schon mal passiert. Passiert es dir, dass dein neues Auto, das du jetzt unbedingt kaufen willst und möchtest, so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass du keinen Gedanken an Gott, an seine Welt hast? Passiert es dir manchmal, dass du am Sonntag, der eigentlich ein heiliger Tag ist, ein Tag, den wir dem Herrn weihen, an ihn denken wollen, dass dieser Sonntag im Rückblick darauf einfach ein Tag gewesen ist wie alle anderen. Man könnte noch sehr vieles anderes erwähnen. Geben wir für eine Suppe das Heilige weg? Es gibt Menschen, die wollen einfach nicht mehr glauben, weil irgendetwas in ihrem Leben geschehen ist, das sie so verletzt hat, dass sie Gott damit beschuldigen ihr Leben lang. Lasst uns das nicht weggeben. Im Vergleich zu der Herrlichkeit, im Vergleich zu dem, was Gott uns gibt, ist das noch viel weniger als eine Suppe. Das sättigt uns nicht mal. Das zerstört uns. Nun haben wir weiter eine Hilfe
eine weitere Hilfe angeführt zur gegenseitigen Seelsorge. Und zwar wird uns hier ein Beispiel aus der Bibel genannt, der damals für das Volk Israel ein sehr wichtiges Ereignis war. Und jeder aus diesem Volk meinte, er wäre jetzt am Ziel. Er wäre jetzt da, wo die Mitte, wie soll ich das sagen, das größte Erlebnis seines Lebens. Und zwar war das ein sichtbares Ereignis, es war ein fühlbares Ereignis und es war ein hörbares Ereignis. Und es war so stark. Und Gott zeigte sich so mächtig vor diesem Volk, dass jeder Angst hatte. Die Sachen, die wir oft für so wichtig halten und für so erwiesen stark halten, von denen wir meinen, das ist das Wichtigste in meinem Leben, entpuppen sich oft als zweitrangig. Und zwar, wenn wir diesen Text im Zusammenhang lesen, so sehen wir, es ist eine Folge. Der Schreiber folgert es daraus, was er vorher gesagt hat. Und er sprach von Esau. Und er sprach von Esau, der etwas für heiliger achtete als das andere. Und das wurde ihm zu Verhängnis. Und hier spricht der Schreiber von diesem Erlebnis des Volkes. Und er möchte geradezu sagen, ihr achtet das, was das Volk damals erlebt hat, für so heilig und groß. Und ihr vergesst, dass ihr viel, was viel Besseres, was viel Größeres bekommen habt. Ich lese diese Verse nochmal. Ich lese von Vers 18. Denn ihr seid nicht zu einem mit Händen greifbaren und mit Feuer lodernden Berge herangetreten. Nicht zu Wolkendunkel, Finsternis und Gewittersturm. Nicht zu Posaunenschall und Donnerworten, bei denen die Zuhörer die Bitte aussprachen, es möchte nicht weiter zu ihnen geredet werden. Sie konnten nämlich die Verordnung nicht ertragen. Selbst ein Tier, das den Berg berührt, soll gesteinigt werden, hieß es. Ja, so furchtbar war die Erscheinung, dass sogar Mose erklärte, ich bin voller Furcht und voller Zittern. Wir erwarten das oft in unseren Gebeten und wir sprechen das vielleicht auch so aus, dass Gott zu uns spricht. Ich weiß nicht, wie wir das meinen, wenn wir so etwas sagen. Erwarten wir wirklich eine Stimme, die zu uns spricht? Ich möchte uns nur darauf hinweisen, dass wenn Gott spricht, wir es niemals ertragen werden. Wir haben einige Schilderungen in der Bibel von Menschen, zu denen Gott gesprochen hat. Es war einfach furchtbar für diese Menschen. Ich werde uns zum Beispiel aus Daniel Kapitel 10 einige Verse lesen, nur damit wir ein Anschauungsbild haben. Daniel Kapitel 10, Verse 4 bis 10. Am 24. Tage des ersten Monats, nun befand ich mich am Ufer des großen Stromes, nämlich des Hiddekel, des Tigris. Und als ich dort meine Augen aufschlug und Umschau hielt, sah ich da einen Mann stehen, der in Linnen gekleidet war und um die Hüften einen Gürtel von feinem Upasgold trug. Sein Leib war wie Chrysolit, sein Gesicht leuchtete wie Blitzesschein und seine Augen wie Feuerflammen. Seine Arme und Beine funkelten wie poliertes Erz. Und wenn er redete, klang der Schall seiner Stimme wie das Tosen einer Volksmenge. Ich, Daniel, war der Einzige, der die Erscheinung sah, während die Männer, die bei mir waren, die Erscheinung nicht sahen. Doch befiel sie ein solcher Schrecken, dass sie flohen, um sich zu verstecken. So blieb ich denn allein zurück und sah diese gewaltige Erscheinung. Doch alle Kraft entschwand mir. Mein Gesicht entfärbte sich
bis zur Unkenntlichkeit. Und ich wurde völlig kraftlos, als er dann laut zu reden begann und ich den Schall seiner Worte vernahm, sank ich ohnmächtig auf mein Angesicht zur Erde nieder. Da berührte mich plötzlich eine Hand und half mir, dass ich mich zitternd auf meine Knie und Hände erhob. Wenn Gott heute zu uns sprechen würde, denke ich, würden wir sehen, wie er, mein Mitbruder, vor Angst einfach hinfallen würde. Uns würden alle Worte fehlen. Wir würden bleich, vielleicht mit aufgerissenem Mund stehen und nicht wissen, was wir sagen sollen. Alle Farbe würde aus unserem Gesicht weichen. Wir wissen, dass das nicht die einzige Theophanie ist, von der uns in der Bibel geschrieben worden ist. Jesaja hat es erlebt. Und dieses, was Daniel hier erlebt, das war nicht mal Gott selbst, der mit Daniel sprach, sondern nur ein Engel. Jemand, der aus der anderen Welt kam. Ich denke, die stärkste Erscheinung, die Menschen je hatten von Gott, ist doch die Erscheinung auf dem Berg Sinai. Und dort darf Mose zu Gott kommen und nachher auch die Ältesten. Und wenn wir lesen, was die Ältesten gesehen haben, es beeindruckte sie ganz stark. Nur die Beschreibung davon. Es steht geschrieben, und unter seinen Füßen war es wie blaues Erz oder so ähnlich. Das heißt, sie haben nicht einmal Gott gesehen, sie haben nur den Boden gesehen, worauf sein Thron stand. Wir achten es oft für etwas sehr Großes, wenn wir etwas erleben, wo Gott in unserem Leben wirkt und ein Wunder tut. Und das ist auch wahr. Es ist ein großes Erlebnis für uns. Aber was der Schreiber hier sagen will, ist, es ist noch etwas viel, viel Größeres, was uns zum Staunen bringen soll. Was uns unsere innere Kraft geben soll. Er sagt, und ich lese nochmal die Verse. In Hebräer 12. Ich lese vom Vers 22. Nein, ihr seid zu dem Berge Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, herangetreten. Und zu vielen Tausenden von Engeln, zu einer Festversammlung und zur Gemeinde der im Himmel aufgeschriebenen Erstgeborenen. Und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes. Und zum Blute der Besprengung, das Besseres redet als Abel. Was meint ihr, das haben die Menschen, die dieses gelesen haben, haben die Engel gesehen? Haben die das himmlische Jerusalem gesehen? Davon steht uns nichts geschrieben. Aber dennoch erwähnt der Schreiber dieses und sagt, das ist das, was viel höheren Wert hat für unseren Glauben. Das ist das, was unsere Rettung ist. Ihr seid jemand geworden, der herausgerettet worden ist aus den Menschen. Und ihr seid Auserwählte. Wir haben hier gelesen von einer Menge Erstgeborener. Jakobus 1, Vers 18. Aus freiem Liebeswillen hat er uns durch das Wort der Wahrheit ins Dasein gerufen, damit wir gewissermaßen die Erstlingsfrucht unter seinen Geschöpfen wären. Das hat Gott getan. Das hat er getan, damit wir zu diesem himmlischen Jerusalem kommen können. Nochmal, Geschwister, das, was wir oft anstreben, das, was wir oft sichtbar sehen wollen, das, was wir anfassen wollen, das, was wir hören wollen, ist oft etwas, was wir nicht ertragen können. wenn Gott es wirklich tun würde, wenn Gott wirklich zu uns sprechen würde, mit einer Stimme, die wir hören können, würden wir es nicht ertragen können. Deswegen hat er es so gemacht, dass wir es ertragen können. Und er sendet seinen Sohn auf diese Erde. Den konnten die Menschen anfassen. Dem konnten sie zuhören. Dem konnten sie anschauen und sagen, ja, so ist Gott, wenn sie ihm glaubten. Und dieser Jesus ist unser Retter. Den Berg Sinai, konnte man anfassen. Das Feuer konnte man brennen sehen. Man fühlte bestimmt oder spürte auch die Wärme von diesem Feuer. Und Kaminfeuer, wissen wir, tut gut, wenn man in 2-3 Metern davon absitzt. Die Donnerworte konnte man hören, aber die Menschen hatten Angst und sagten, wir möchten die nicht mehr hören, weil es zu laut ist. Sie waren so nahe dran und konnten es nicht anfassen. Wir sind noch viel näher dran. Wir haben die Herrlichkeit bekommen, die Gott uns gibt, durch seinen Sohn Jesus Christus. Wir sind gekommen zu dem oberen Jerusalem, steht hier geschrieben. Zu den Erstgeborenen und zu Gott, dem Richter über alle. Und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes. Und zum Blute der Besprengung, das Besseres redet als Abel. Ich komme zum Schluss. Nur noch eine Frage an uns. Wissen wir, was das Blut Abels sprach? Was sprach das Blut Abels? Was sprach Abel? Das sprach nur von Gericht und Vergeltung. Und Gott spricht zu Kain und sagt, dein Blut, es ruft von der Erde, damit ich dich bestrafe, damit ich dich richte. Was spricht das Blut Jesu? Wir haben gelesen, es spricht vom Himmel. Was spricht das Blut Jesu? Das spricht Besseres als das Blut Abel. Er spricht etwas viel, viel Besseres. Er spricht von Rettung. Er spricht von Vergebung. Er spricht davon, dass wir ein Opferlamm haben. Das spricht davon, dass wir jemand haben, der für meine und deine Sünde gestorben ist. Und wenn das wahr ist, was ich gelesen habe, wenn wir das glauben, dann dürfen wir wissen, wir gehören zu denjenigen, die das erlangt haben. Wir gehören zu denen, die dazugehören. Wir gehören zur Familie Gottes. Wir gehören zu denen, die erlöst sind. Preis dem Herrn. Die Gefahren möchte ich noch mal kurz erwähnen. Wir wurden gewarnt davor, dass wir Unzüchtige sind, dass wir etwas mehr lieb haben als Jesus. Wir wurden davor gewarnt, dass wir nicht Heiliges, nicht Unheiliges für Heiliger achten oder für besser achten als Heiliges. Und wir sollten darauf achten, auf unsere Gedanken. Denn da ist der Anfang dafür, was wir irgendwann mal tun werden. Wir sind dazu gekommen, diejenigen, die Jesus angenommen haben, sind Errettete. Wir haben es erlangt, das, was Gott einem jeden geben wird, geben will, der ihm sein Leben gibt. Ich schlage nach vor, wo es möglich ist, dass wir aufstehen und unseren Herrn anbeten. Ich danke dir, unser Gott und Vater, der du das ganze Weltall geschaffen hast, der du die Erde geschaffen hast, der du uns Menschen geschaffen hast. Ich danke dir, Herr, dass du durch ein Wort Dinge bewirken kannst, die für uns unmöglich sind. Ich danke dir, Herr, dass ich zu dir gehören darf, weil du der allmächtige Vater bist. Weil du der Allmächtige bist, der alles in seiner Hand hält. Danke, Herr, dass du so eindrucksvoll und so klarweise den Menschen gezeigt hast, wer du bist, wie heilig du bist und wie gerecht du bist. Ich danke dir, Herr, dass ich es erkennen durfte, dass ich das selbst nie erreichen werde. Und ich danke dir aber auch, dass du gekommen bist auf diese Erde in deinem Sohn Jesus und hast für meine Sünden bezahlt und hast für die Sünden aller Menschen bezahlt. Ich danke dir, dass wir das annehmen dürfen. Ich danke dir, Herr, dass wir in deinem Wort lesen können und sehen können, was wichtig ist für unser Leben, damit wir dir wohlgefällig leben, damit wir dir entsprechend leben dürfen, Herr. Danke, Vater, dass du uns dein Wort gibst und dass es unverfälscht bis zu uns gekommen ist. Danke, Herr, dass du uns auch helfen willst, in unserem Alltag gegen das zu kämpfen, was sich in unserem Herzen einnisten will. Und hilf mir auch bitte, Herr, dass diese bittere Wurzel auch in mir keinen Raum finden könnte. Und hilf auch bitte, wenn sie entstanden ist, sie herauszureißen, sie ganz zu entfernen. Bitte bewahre mich davor, bewahre uns davor, dass wir Unzüchtige sind. Oder dass wir jemand sind, der Dinge anders bewerten, als sie wirklich bewertet werden sollen. Bitte dich, Herr, schenke uns deine Gnade dazu und deine Hilfe. Herr, ich möchte dir danken für deine Liebe, für deine Barmherzigkeit, für die Treue. Ich danke dir, Herr, für den Frieden, den du mir ins Herz gegeben hast. Ich danke dir, Herr, dass du uns alle lieb hast. Danke dir, Herr, für diese Gemeinschaft, die wir hier erleben dürfen. Amen.